Breitband-Topic.
Facebook, das ist ja nicht ganz einfach, ein Unternehmen zu finden, das auf ähnliche Art und Weise in so kurzer Zeit das Leben von so vielen Milliarden Menschen so drastisch verändert hat. Vielleicht würde ja der Vergleich mit einer Firma wie Ford passen.
Denn der Ford-Gründer Henry Ford hatte damals das Automobil für viele Millionen Menschen erschwinglich gemacht und damit den Grundstein für die aktuelle Infrastruktur unserer Welt gelegt. Da gibt es, zumindest was die Wirkung auf die Gestaltung unseres Lebens angeht, durchaus Parallelen zum Netzwerk des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg.
Ja, und dieser hat jetzt mal wieder einen langen Brief an die Mitglieder seines Netzwerks und die Öffentlichkeit geschrieben. Doch diesmal handelt es sich nicht um eine Produktankündigung oder eine Reaktion auf mehr oder weniger aktuelle Geschehnisse, sondern um eine Art Manifest, eine Vision, kann man sagen, wie Facebook sich entwickeln soll und welche Rolle das in Zukunft für die Menschen auf dieser Welt spielen soll.
Eine große Vision und das in einer Zeit, in der Facebook durchaus mit Problemen zu kämpfen hat. Jochen Dreyer fasst für uns die Ausgangsposition nochmal zusammen.
Um die Relevanz von Facebook darzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Weg 1, Zahlen nennen, sehr imposante Zahlen. Facebook hat mehr als 1,2 Milliarden tägliche Nutzer, fast 1,9 Milliarden im Monat. Und Facebook ist international relevant. Rund 85% der Nutzer sind außerhalb des historischen Kernmarktes USA und Kanada. Die zweite Möglichkeit, man kann sich einfach selbst fragen, ob, wie oft und wie lange man heute schon bei Facebook war. Facebook ist zwar momentan ein gesundes, milliardenschweres Unternehmen mit hohen Gewinnmargen, doch allen Erfolgen zum Trotz gibt es auch Probleme. Der ganz normale Nutzer teilt immer weniger private Inhalte, also beispielsweise Urlaubsfotos. Um fast ein Drittel sind diese Inhalte innerhalb des Jahres 2016 zurückgegangen. Außerdem interagieren die User weniger mit dem Post Dritter, weniger geteilte Inhalte, weniger Likes und vor allem weniger Kommentare. Laut Martin Giesler, Journalist und Blogger beim Social Media Watch Blog, führt dies insgesamt zu einer abnehmenden Attraktivität des Netzwerkes. Facebook würde weniger ein soziales Netzwerk werden, sondern
viel mehr zu einer Verteilstation von Medieninhalten, also zu einem reinen Distributionskanal von professionellen Medien, dann wird Facebook mittelfristig wahrscheinlich immer weniger attraktiv für reguläre Nutzer. Dann hat Facebook ein ganz massives Problem, weil der Newsfeed wird dadurch auch immer weniger relevant für Unternehmen.
Bisher ist dies noch nicht der Fall. Unternehmen sehen den Newsfeed von Facebook als eine der wichtigsten Werbeplattformen, um ihre Kunden zu erreichen. Und Shops versuchen oft, eine Markenbindung über das Netzwerk aufzubauen, um die Kunden dann zum Kauf auf ihrer Plattform zu überzeugen, wovon dann wieder die Marken profitieren. Anders sieht dies bei Medienhäusern aus. Diese finanzieren erst ihre originären Inhalte wie Videos oder Reportagen und dann bezahlen sie Facebook auch noch für die Verteilung derselben. Denn organisch, also rein von Nutzern geteilt, bekommt fast nichts mehr Aufmerksamkeit. Über 80% aller Impressions sind mittlerweile bezahlt. Doch anders als bei Marken kommt kaum Geld zurück in die Redaktion. Es ist ein Paradox. Denn ohne Medienanbieter wie Zeitungen, Radios, TV-Sender, YouTube-Netzwerke und, wäre Facebook ein stiller Ort. Ein Rückzug wäre denkbar. Facebook hat also ein Problem. Lösungen müssen her. Jetzt also Mark Zuckerbergs manifestartiger Brief, welchen er mit den Worten beginnt.
Die Menschheitsgeschichte erzählt davon, wie wir gelernt haben, in immer größerer Anzahl zusammenzuleben. Von Stämmen zu Städten zu Nationen. Fortschritt fordert von der Menschheit heute eine neue Art zusammenzuleben. Nicht nur in Städten oder Nationen, sondern als globale Gemeinschaft.
Zuckerbergs Manifest enthält viele Vorschläge, wie er durch eine globale Facebook-Gemeinschaft ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft stoppen möchte. Speziell teilt er Probleme und Lösungen in 5 Gebiete ein. Egal welches Thema, die Facebook-Community soll die Lösung sein. Soziale Gruppen wie Vereine, Kirchen oder Gewerkschaften sollen wieder mehr Aufmerksamkeit erlangen. Durch die Community sollen Krisen wie Terror oder Naturkatastrophen besser in den Griff bekommen zu sein, Wiederaufbau und medizinische Hilfe organisiert werden. Eine informierte Gesellschaft soll entstehen, in der jede Position gehört wird und jeder jede versteht. Hier geht der Facebook-Gründer direkt auf Fake News und die Filterbubble ein, die größten Kritikpunkte an seinem Netzwerk. Immer wieder wurde der Algorithmus auch für zunehmende Radikalisierung verantwortlich gemacht. Und mehr Menschen sollen wählen dürfen und sich dafür über Facebook registrieren können. Und zu guter Letzt sollen weltweite moralische Standards erarbeitet werden, die jeder Kultur und Einstellung individuell zusprechen. Visionär ist das alles bestimmt aber auch wenig konkret. Um ein Beispiel zu nennen, mal soll künstliche Intelligenz die Lösung für die Erkennung von Hate Speech und Gewaltinhalten sein. Im nächsten Satz ist diese aber noch Jahre von den nötigen Fähigkeiten entfernt. Es ähnelt eher einer Wahlkampfrede, die einem glauben lassen kann, Facebook hat Lösung. Dem 32-jährigen Zuckerberg werden nicht grundlos politische Ambitionen bis zur US-Präsidentschaft nachgesagt. Er hat Talent und das Geld. Doch sein Manifest zeigt vor allem eine unternehmerische Neuausrichtung von Facebook auf. Die Nachricht, wir konzentrieren uns wieder auf das Soziale in unserem Netzwerk. Und damit spricht er auch direkt die Werbetreibenden an. Wir haben eine Idee, eure Kunden weiter zu binden. Doch kann das wirklich die Zukunft sein? Noch mehr Macht des Unternehmens Facebook in einer globalen Weltgemeinschaft und Mark Zuckerberg quasi als ihr Präsident.
Facebook. Das jüngste Schreiben des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg beschäftigt uns heute. Seine Vision für die zukünftige Rolle des Netzwerks in der Welt wurde in den Medien ziemlich schnell als eine Art Manifest interpretiert mit deutlich politischen und gesellschaftlichen Ambitionen.
Das wurde kritisch beäugt, auch von Julia Krüger, unter anderem Autorin bei Netzpolitik.org. Unsere erste Frage an Sie galt dann zunächst der technischen Realisierbarkeit von Zuckerbergs Plänen. Ist das überhaupt machbar, was er da plant?
Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Vorhaben, die er da benennt. Einerseits möchte er digitale Interessengruppen stärken, etwa durch die Einführung von hierarchischen Gruppenstrukturen oder auch durch die Einführung von einer stärkeren Moderation von Führungspersonen in den Gruppen. Ich denke, das sind technische Design-Innovationen, die relativ einfach realisierbar sind. Im Sicherheitsbereich schlägt er beispielsweise auch ein System vor, was die Identifikation von individuellen und kollektiven Risiken, also wie Krankheit oder wie Selbstmord oder wie Kriminalität, potenziell auch Terrorismus, ermöglichen würde. Da ist die internationale Expertenmeinung eher, dass es eine Zukunftsmusik ist, also dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz im Moment nicht so weit vorangeschritten ist, dass es ohne weiteres automatisierbar ist. Wenn, müssten sozusagen weitaus mehr Daten analysiert werden, weitaus mehr Technologien trainiert werden. So ein dritter Komplex an Problemen betrifft ja so die politische Partizipation, die Meinungsbildung. Was vielleicht das Kritischste ist, ist die Einführung von einer Art personalisierten Filtern. Also Zuckerberg stellt sich ein System vor, wo Nutzer darüber mitentscheiden könnten, welche Inhalte ihnen angezeigt werden, etwa gegenüber Gewalt, etwa gegenüber Nacktheit. Und wenn die einzelnen Nutzer diese Einstellung nicht vornehmen würden, dann würden sie sozusagen den Einstellungen der Mehrheit in ihrer Region oder in einem bestimmten Bezirk unterliegen. Diese Technologie, glaube ich, wäre hoch umstritten. Allerdings arbeitet Facebook, soweit ich weiß, an der Realisierung.
Jeder User zieht dann sozusagen seine eigene Informationsgrenze. Ist das nicht auf der einen Seite die Extremisierung der Filterbubble, in der wir ja eh schon leben, und auf der anderen Seite entledigt sich da nicht ein Unternehmen seiner Verantwortung?
Beides gleichzeitig noch viel schlimmer. Wenn man das theoretisch betrachtet, basiert jede Gemeinschaft auf geteilten Werten, auf geteilten Normen, einfach weil sie einen Handlungsraum für individuelles und kollektives Handeln herstellen. Im Idealfall in Demokratien einfach sozusagen Normen und Werte, die in einem Verhandlungsprozess hergestellt wurden. Wenn man das sozusagen aufgibt, würde man eigentlich die normativen Grundlagen von Gemeinschaft aufgeben. Wenn man das praktisch durchdenkt, wenn ich als Frau in einem Bezirk wohnend, der überwiegend muslimisch bewohnt ist, hätte ich sozusagen die Möglichkeit, eigene Einstellungen zu treffen und damit weitaus mehr Daten an Facebook einerseits zu übermitteln, was ich möglicherweise gar nicht möchte. Andererseits würden mich meine Einstellungen wahrscheinlich sehr stark von meinen Nachbarn differenzieren. Also das würde erstmal sozusagen das Filterbubble-Problem ungemein verschärfen. Wenn ich das nicht tue, weil ich Facebook die Daten nicht geben möchte, weil ich zu faul bin, Einstellungen zu treffen, weil es mir völlig egal ist, dann würde ich zunehmend den Einstellungen meiner Nachbarn unterliegen. Also das würde im Prinzip Datenschutz gegen Minderheitenrechte ausspielen und die normativen Grundlagen von Gesellschaft völlig eliminieren. Mhm. Also das entzieht quasi Facebook nicht der Verantwortung. Es wäre allerdings ein System, wodurch Facebook unglaublich viele Daten über die Präferenzen von Nutzern erhalten würde, über die Bewertung von Artikeln, von Inhalten. Und es gibt ja noch einen weitaus komplizierteren Vorschlag in dem Manifest. Facebook hat die Vorstellung, dass man der ganzen Frage von Fake News oder von öffentlicher Meinung nicht dadurch begegnen kann, dass man den einen Meinungen andere gegenüberstellt. Das würde sozusagen die Polarisierung von Gesellschaft einfach nur verstärken, sondern er hätte eigentlich gerne die Nutzer oder deren Inhalte eingeordnet auf einem Meinungsspektrum, wo die Nutzer sozusagen eine Rückmeldung bekommen können, wo in etwa ihre Meinung liegt und man peu à peu auch Wellen identifizieren könnte, die ein möglichst breites Spektrum abdienen. Dann hätte man durchaus sozusagen eine Art Meinungsmatrix, die man unglaublich gut manipulieren kann.
Ja, und die Frage ist dann natürlich am Ende, was nutzt diese Matrix den Usern?
Genau, was nutzt die Matrix den Usern? Ja.
Wie würden Sie das denn beurteilen, wenn man sich dieses Manifest genauer anschaut? Was ist denn diese Weltsicht, die diesen Forderungen und Ideen zugrunde liegt?
Also ich glaube, was Zuckerberg dazu sagt und was für eine Weltsicht dahinter steht, sind sehr verschiedene Schuhe. Zuckerberg bindet das Manifest ein in die klassischen Visionen von Demokratie und von Internet. Also wir brauchen Wohlstand, wir brauchen Frieden, wir brauchen Gemeinschaft, wir haben Probleme wie den Terrorismus, den Klimawandel, Epidemien, zerfallende Gemeinschaften. Wir müssen da jetzt was tun. Wir als Facebook möchten eine Infrastruktur bereitstellen, die der Gesellschaft Sicherheit vermittelt, die Diskursräume öffnet, die politische Partizipation gewährleistet. Was er allerdings anbietet, sind zum Teil einfach Ausweitung der Funktion der Plattform, die einfach mehr Nutzer bringen würden und die mehr Daten generieren würden, mit denen man sozusagen die Nutzer auch besser beeinflussen kann. Und zum anderen hat er die Vision, Infrastrukturen bereitzustellen, die sozusagen in zentrale Bereiche eingreifen würden, die bislang von Staaten oder auch von Organisationen in Staaten erbracht wurden.
Also geht es im Grunde genommen darum, eine Art von Staat aufzubauen?
Das denke ich nicht. Also ich glaube, erstmal ist es sozusagen eine Marketingstrategie. Facebook ist sehr stark unter Druck, weil eben die Nutzeraktivität zurückgeht, weil irgendwie die Probleme der Plattform bei Fake News, bei Hate Speech, bei live gestreamten Selbstmorden den ganzen internationalen Diskurs bestimmen. Die Regierungen wollen Regulierung und da kommt Zuckerberg eigentlich und sagt, okay, wir übernehmen Verantwortung, wir haben eine Vision, wir stellen eigentlich Infrastrukturen bereit, die ihr alle wollt. Und dass an diesem Punkt tatsächlich die Frage zu stellen würde, gut, wenn Facebook in den Bereich politischer Partizipation aktiv ist, im Bereich der Erbringung von Sicherheitsleistungen, dann müsste natürlich eine demokratische Kontrolle gewährleistet werden, dann müsste eine Mitbestimmung gewährleistet werden. Es ist eine der Errungenschaften, denke ich, von Demokratien, dass Staatsgewalt gebunden ist. Und es kann eigentlich nicht sein, dass Facebook da Funktionen übernimmt und gleichzeitig keiner Kontrolle unterliegt. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie so eine Kontrolle aussehen könnte, dann kommt man in den Bereich, wohin kann sich Facebook eigentlich entwickeln. Also wenn man sagt, Facebook braucht eine Demokratisierung, denkt wahrscheinlich jeder zuerst an die Nutzer, vielleicht einen Nutzerbeirat oder ähnliche Strukturen. Das wäre sehr speziell. Man könnte aber auch darüber diskutieren, dass natürlich Facebook sowas wie eine internationale Organisation werden könnte, wo im Prinzip Regierungen miteinander kooperieren und durch Facebook eine Infrastruktur bereitgestellt bekämen, mit der sich soziale Interaktionen komplett kontrollieren und auch komplett steuern und komplett manipulieren ließe. Dann ist das sozusagen die Richtung und aus meiner Perspektive eine große Dystopie, die alle Freiheit, die das Internet jemals versprach, eliminieren würde.
So Julia Krüger, Fellow am Center of Internet and Human Rights der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Ich bin mir da immer noch unklar, was genau Mark Zuckerberg da plant oder ankündigt, aber mir leuchtet das total ein, dass Facebook dadurch Unmengen von zusätzlichen Daten bekommen würde.
Ja, das ist ja immer das Ziel. Du gibst ja auch immer eine Menge Preis, jedenfalls wenn ich das so beobachte. Gehörst du ja noch zu dieser Gruppe an Facebook-Nutzern, die wirklich noch private und eigene Inhalte generiert, also eine immer kleiner werdende Gruppe, ein Dinosaurier. Aber bist du auch in Gruppen eigentlich engagiert?
Ich bin in verschiedenen Gruppen, aber meist so fremd zugefügt worden. Ich bin aber in einer Gruppe, die ich mir selber ausgesucht habe, die heißt Bist du heute schon geschwommen?
Und?
Das sind mehrere tausend Schwimmer, vor allem in Deutschland, aber in ganz Deutschland, die sich alle gegenseitig immer erzählen, dass sie heute schon geschwommen sind oder was sie heute schon geschwommen sind und sowas. Und das sind aber wirklich ganz interessante Sachen. Also zum Beispiel da in Bayern gibt es dann so Leute, die gehen früh morgens im See schwimmen und posten dann heute 2 Grad kaltes Wasser, bin eine Viertelstunde da geschwommen und dann sitzt man immer so davor und denkt so, ah wow, und ich gehe heute Abend ins schön beheizte Schwimmbad in Berlin-Charlottenburg und drehe da so meine meine Runden und sowas. Dann fühlt man sich wieder ein bisschen kleiner. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, ich bin heute 100 Meter geschwommen, yeah, so Beginner und so. Ist aber ganz interessant, also wie diese Gruppe, die sich alle, glaube ich, nicht so richtig kennen, wie die trotzdem das Gefühl haben, sich zu kennen und so gegenseitig so ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
Eine Gruppe mit vielen Gruppenzwang scheint mir, ne?
Nee, eben, es ist gar kein Zwang, finde ich. Also es gibt,
ja, aber du setzt dich schon unter Druck.
Ja, aber sie ist gar nicht so judgmental. Also es geht gar nicht darum, immer so gegenseitig zu urteilen, ach toll oder nicht toll, sondern da macht man sich nicht klein oder so, sondern alle haben eben diese Liebe zum Schwimmen. Ich finde das super.
Und bist du heute schon geschwommen?
Ich bin noch nicht geschwommen, aber ich fahre nachher nach Hamburg, da schwimme ich 10 Kilometer.